So, hallo, herzlich willkommen. Wir haben heute Ilan Stefani zu Besuch. Und Wolfgang und ich, wir möchten dir so ein paar Fragen stellen. Und ich möchte dich erstmal vorstellen. Also du bist Bestseller-Autorin, Körperforscherin im Bereich Embodiment, Sexualität, Trauma, Gesundheit und Mystik. Und du bist auch noch Seminarleiterin. Ja, das sind ja sehr viele Dinge, sag ich mal so. Und du hast uns ein paar Themen geschickt und wir wollen eigentlich gerne mit somatischer Mystik anfangen. Und meine erste Frage ist, bist du eine Mystikerin?
Ach, wer ist nicht Mystikerin oder Mystiker? Ich fühle mich tatsächlich mit dem Begriff Mystikerin sehr wohl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist so viel, Menschen können so viel sagen, was sind sie, was machen sie? Und es ist immer so ein Begriff von außen. Und Mystikerin ist ein Begriff, der für mich ganz verborgen und innerlich klingt und der gleichzeitig jetzt in dem, wie ich aufgewachsen bin, ich hatte ja nicht Mystik in der Schule, irgendwie nicht so verbraucht ist. Und das mag ich daran. Mystikerin ist, und wenn du Mystikerin bist, was bist du dann? Das heißt, die Fragen gehen weiter. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das heißt, Mystik ist für mich, in dem Sinne bin ich Mystikerin, aber ich denke, das sind wir innen, in der Innenwelt alle. Mystik ist für mich in der Sprache einen Weg nach innen finden und immer weiter verfolgen dürfen, immer weiter forschen dürfen. Und was ist das dann? Und was ist es heute? Und was taucht heute auf? Und es ist für mich ein Begriff, der umarmt, wie viel Menschen in ihrer Innenwelt erleben können. Das heißt, diese Weite des inneren Weltraums, die wird damit nicht eingeengt, das ist es und das ist es nicht, sondern sie wird damit eingeladen, sich zu zeigen. Und vielleicht das als Letztes noch, somatische Mystik ist eine Wortschöpfung von mir, weil ich mich nicht für besonders spirituell oder somatisch oder irgendwas gehalten habe und aber eben durch meine Forschung mit Embodiment, mit Verkörperung gemerkt habe, Verkörperung macht mich so viel wacher oder reicher als nur ich atme tiefer und spüre mehr meine Beine. So, ich bin nicht einfach nur mit meinem Bauch besser verbunden, sondern mein ganzer Erlebnisraum, meine ganze Welt, mein ganzes Erleben von diesem Leben geht auf und wird multidimensionaler und wird abenteuerlicher und überraschender. Und somatische Mystik habe ich dann wie so zwei Wörter nebeneinander, weil mir ganz wichtig ist, meine Form von Spiritualität kommt aus dem Körper. Sie kommt eben nicht von oben. Sie kommt eben nicht, also wir haben immer so einfache Zuschreibungen, das kommt von Gott und das ist die Erde. Und das ist so schade, weil Mystik eher als eine körperlich erlebte Wiederbelebung von Empfindung, von Odem in allem, eine Beseeltheit von diesem Leben, weil es eher von unten nach oben dampft. In dem Sinne habe ich das Gefühl, wenn ich über Mystik oder Spiritualität reden kann, dann kommt sie von meinen Beinen und teilt sich aus diesem Nervensystem meinem Bewusstsein mit. Und nicht, mein Bewusstsein kriegt einen Download von oben und mein Körper vegetiert vor sich hin.
Spürst du eine Verbindung zur christlichen Mystik oder ist der Begriff, den du gebrauchst, Mystik bezogen auf die Schau nach innen?
Ich spüre eine Verbindung zu dem Kern von Mystik, in dem Sinne würde ich sagen, auch der christlichen, aber auch der islamischen und so weiter. Und das ist dieses innere Brennen, was ekstatisch ist, obwohl es nicht völlig ausgeflippt ist. Es ist dieses Entzündetsein von der Tatsache zu leben und dadurch ein Bedürfnis zu haben, das Feiern teilen zu wollen. Und auch die Frage, warum feiern wir nicht alle mehr? Das hier ist ziemlich abgefahren. Wir leben. Und dieses innere Beben, das erlebe ich als auch den Kern der christlichen Mystik. Also ich empfinde als auch Kern von christlicher Mystik dieses, ich bin sehr hier. Aber dass ich sehr hier bin, das ist sehr gewaltig. Siehst du das nicht? Und das kann ich so gut verstehen. Man guckt ja so, nö, also ich finde es hier eigentlich nur stressig und Alltag. Also es gibt diesen Clash mit demselben, was das andere ist oder als das andere erlebt wird. Und in dem Sinne glaube ich, ja, Mystikerinnen, Mystiker im Kern durch alle Jahrtausende, durch alle Kulturen ob sie sich kennen oder nicht, aber es gibt dieses Brennen innen, ja, das kenne ich auch. Und in dem Sinne, ja, fühle ich mich damit verbunden und würde ich aber den Aspekt von Funke oder von entzündet hinzufügen. Nach innen schauen klingt für mich sehr friedlich und meine Form von somatischer Mystik oder mystischem Erleben macht mein Leben eher unfriedlich. Also eher, wo ich so schön funktioniere und pünktlich aufstehe und so alles richtig mache, da kommt Mystik und sagt, ist das wirklich wichtig? Und diese Art von Explosion, die ist in diesem, die ist in diesem nach innen schauen das Stärkere, das Bewegende statt das Kontemplative.
Ich hatte das deswegen gefragt, weil ja in der Mystik geht es ja letztlich darum, in der Innenschau zu dem zu kommen, was man ist. Da geht es ja letztlich. Aber dieser Aspekt spielt für dich nicht so eine wichtige Rolle, sondern eher, dass die Verkörperung stattfindet und man lebendig wird. Oder ist das vielleicht nicht genau das, was du meinst?
Ich habe das Gefühl, in deinen Worten, in meinen Worten von zwei verschiedenen Seiten fließt es in dieselbe Richtung. Wenn ich voll lebendig werde, glaube ich, bin ich wieder das, was ich eigentlich bin. Und aber in den Schichten des Verlustes meiner selbst verborgen wurde. Insofern, ich würde sagen, der Unterschied ist, nach innen schauen, um herauszufinden, wer ich bin, ist sehr so, ich gucke jetzt nach innen und ich möchte es jetzt herausfinden, wer ich bin und ich bleibe dabei, da weiterzugehen. Und in der somatischen Mystik bin ich, obwohl das sehr aktiv ist oder sehr bewegend und auch sehr unruhestiftend erstmal für so ein Menschenleben, was eigentlich klarkommen wollte, der Aspekt von Hingabe ist das, wodurch der Fluss fließt. Das heißt, ich lausche mir mit allen Kräften. Ich gebe mich mir selber mit ganzer Kraft hin. Das klingt paradox, aber in der somatischen Mystik würde ich sagen, vielleicht spuckt mich das Ganze dort aus, wo ich wieder erkenne, wer ich eigentlich bin. Aber es geht nicht so sehr darum, weshalb ich da nach innen gucke und wie ich das mache und wo ich da ankommen möchte, sondern es ist eher dieses ergriffen und verwirbelt werden. Ich habe oft das Gefühl, es ist wie eine Geburtsspirale rückwärts durch die Konfusion, durch das Leiden, durch das Trauma, hindurch auf diese andere Seite des Universums, die dieselbe ist. Und in dem Sinne habe ich das Gefühl, je mehr ich den Prozess geschehen lasse, desto leichter passiert dieses dreidimensionale, multidimensionale, wie auch immer, zurückgeboren werden zu sich selber. Und wenn ich der Sprache von nach innen schauen oder herausfinden wollen, wer ich bin, lausche, dann assoziiere ich eine Agenda, bei der ich in dem Sinne nicht sage, ich bin nicht genug gefragt, sagen wir mal so. Und gleichzeitig habe ich das tiefe Vertrauen, welchen Weg auch immer wir wählen, beziehungsweise in dieser zweiten Sprache, welchen Weg auch immer wir uns so vollständig wie nur können hingeben, dieser Weg trägt uns immer in das, was wir dann am Ende beschreiben können, als siehst du, das bist du. Auch wenn wir es immer noch sehr verschieden beschreiben würden. Aber ich glaube, in dieser Form von Weite oder Öffnung sind die Worte auch keine Konkurrenz zueinander.
Es gibt ja in der Mystik so einen Begriff, der heißt dunkle Nacht der Seele. Wenn du von dieser somatischen Mystik sprichst, spielt da diese dunkle Nacht der Seele auch eine Rolle? Oder ist das ein Begriff, der für dich nicht so geläufig ist?
Der Begriff ist für mich sehr geläufig und ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, weil ich sehr viel Respekt davor habe, wie wuchtig die Abgründe sind, die ein Mensch erleben kann und die wir alle auch in uns tragen, habe ich auch das Gefühl, das ist in meinem Erleben ein sehr intimes und sehr zentrales Moment. Meine gesamte Arbeit, meine gesamte Besessenheit davon, wieder wirklich in meinem Körper, in meinem Nervensystem hier zu landen, zu inkarnieren statt zu transzendieren, das kommt aus der zwangsläufigen Beschäftigung mit Trauma, also mit Dissoziation. Und als ich anfing, mich spirituell zu interessieren, habe ich dasselbe gemacht, was ich im Trauma gelernt habe, nämlich dissoziieren. Ich habe es noch nicht mehr dissoziieren genannt, ich habe es transzendieren genannt, ich habe es sublimieren genannt. Und irgendwann gemerkt, ich mache dasselbe im Grünen. Ich gehe einfach nur weiter weg von meiner Kniescheibe, von meinen Fußsohlen, von dieser Existenz. Und dadurch habe ich angefangen, mich mit Verkörperung, also Embodiment, also Somatik zu beschäftigen. Und ab dem Moment quollen die dunklen Nächte meiner Seele nach oben. Und ich hatte keine Wahl, als zu lernen, in diesen verschlingenden Abgründen weiterzuatmen. Und ich habe tiefen, tiefen, tiefen Respekt davor, wie viel Leid erleben so ein Weg einer menschlichen Seele zutraut. Das heißt, wenn irgendjemand das Wort dunkle Nacht der Seele verwendet, wo ich immer erstmal denke, so wow, danke für das, wo du durchgehst. Und ich glaube, im Kern ist die dunkle Nacht der Seele oder sind die dunklen Nächte der Seele die Tode, die wir in uns wissen, kennen, betreten, bewohnen, sterben, sind in uns allen so tief vererbt und so tief eingebaut und so unweigerlich da. Ich dachte ja auch immer, ich komme da gut drum rum, weil ich intelligent bin oder irgendwas. Und die dunkle Nacht der Seele verschlingt alle und alles aus allen Richtungen. Und in der somatischen Mystik erlebe ich, das ist fast schwierig zu beschreiben, aber ich erlebe etwas wie einen körperlichen Instinkt, der sich mit diesen Todesräumen gut auskennt. Ich erlebe etwas wie eine innere somatische Führung im Nervensystem, die sagt, ah, hier ist einfach nur Tod, hier ist einfach nur Grauen, hier ist einfach nur Trauma. Das kennen wir seit Tausenden von Jahren. Komm, ich führe dich da durch. Ich fühle mich wie von meinen eigenen Instinkten dadurch geleitet und glaube, irgendeine Form von Strom trägt uns tatsächlich instinktiv durch die dunklen Nächte der Seele durch. Was nicht heißt, wir sollten einander darin irgendwie alleine lassen. Aber ich glaube, im Kern bedeutet eine dunkle Nacht der Seele immer, ich erlebe entsetzlichste absolute Einsamkeit. Und dennoch, darüber zu sprechen, genau wie du es ansprichst im Gespräch, ist eine unglaublich nährende Sache, weil sie diese Eiseskälte umarmen kann mit der Wärme, dass die Eiseskälte Teil dessen ist.
Wenn man also nicht alleine durch diese dunkle Nacht der Seele geht, sondern in Begleitung. Was würdest du denn sagen, was die vornehmliche Aufgabe eines Begleiters wäre? Oder einer Begleiterin?
Brauchen wir überhaupt jemanden? Es gibt ja auch Therapeuten zum Beispiel, oder im Moment gibt es ja die Bewegung so ein bisschen, dass es reicht, wenn man in Beziehung heilt. Hm. Wenn man sich vollständig mitteilen kann, Gefühle, Körper, Empfindungen. Dass das auch ausreichend sein kann, weil wir haben ja nicht so viele Traumatherapeuten. Oder was würdest du sagen, man braucht immer einen Therapeuten, oder?
Ich würde sagen, die Situationen, in denen Menschen mit Trauma, mit der dunklen Nacht der Seele konfrontiert sind, werden. Diese Situationen sind sehr individuell und unterschiedlich und auch sehr unterschiedlich privilegiert. Ganz ehrlich, wenn ich mir einen Traumatherapeuten leisten kann, gehöre ich zu einer unfassbar privilegierten Gruppe von Menschen. Die meisten oder alle tragen die dunkle Nacht der Seele in sich und haben nicht das Geld für einen Traumatherapeuten oder haben diesen Traumatherapeuten zufällig nicht in ihrer Nähe oder der ist aber ausgebucht. Das heißt, meine Frage ist vielmehr, ist es so nützlich zu sagen, ich brauche jetzt aber jemanden, um durch meine dunkle Nacht der Seele durchzukommen, bei dem ich mich bedingungslos vertrauensvoll mitteilen kann. Dann kann man sagen, ja, das brauche ich. Dann sage ich, ach lustig, habe ich aber nicht. Also was, ich bin hoffnungsloser Fall, nur weil ich das Geld nicht habe oder das Glück nicht habe, mit solchen Menschen umgeben zu sein. Und ich weigere mich zu glauben, dass die dunkle Nacht der Seele nicht wüsste, was sie tut. Sagen wir, ich habe kein Geld, keinen Traumatherapeuten und ich habe die dunkle Nacht der Seele am Start. Dann habe ich trotzdem alles, was ich brauche, um da durchzukommen. Ich bin nicht bereit, was anderes zu akzeptieren. Denn andernfalls rede ich hier von einem schicken Sofa mit genug Geld aus, in einer super privilegierten Situation und sage im Wesentlichen, ups, naja, so wer es so gut nicht hat, für den ist leider alles verloren. Und das glaube ich nicht. Ich glaube im Gegenteil, die heilsameren, mystischeren Wege der Heilung, was auch immer das ist, die werden gefunden aus der Not heraus. Ich bräuchte etwas, das ich nicht bekomme. Also was ist das jetzt? Wenn Menschen Begleitung haben können, sollten Sie sie nutzen. Erstens, weil unser Nervensystem leichter heilt, wenn es sich nicht völlig allein gelassen fühlt. Zweitens, wenn ich mit dir über meine dunkle Nacht der Seele rede und morgen ereilt sie dich, dann ist es für dich leichter, mich zu fragen, ob ich da sein kann, weil du weißt, ich kann vor dir auch zusammenbrechen. Und das ist eine sehr heilsame Bewegung unter Menschen. Wir haben immer dieses, ach geht schon, ich komme klar, ach ich bin depressiv und ziehe mich zurück. Was wir vergessen, während wir depressiv sind, während wir in der dunklen Nacht der Seele sind, ist, wie viel wir Medizin den Menschen bringen können, indem wir sagen, ich rede mit dir über mein Nicht-Zurechtkommen. Ich rede mit dir über mein Sterben. Ich rede mit dir über meinen Zusammenbruch und nicht über meine Visitenkarte. Menschen ersehnen die Welt unterm Smalltalk. Und das können wir einander geben in dem Zusammenbruch. Das heißt sozusagen, auch für den Traumatherapeuten ist es eine menschlich gute Situation, wenn ich darüber rede, dass ich gerade nicht klarkomme, statt klarzukommen. Was ist die Rolle einer Begleitung? Immer dieselbe. Leiden zu lindern. Leiden zu lindern. Und es kann sein zu sagen, ich glaube, du schraubst dich gerade in eine Richtung, die dumm ist. Es kann auch sein, reib dich mit mehr Magnesium ein. Es kann auch sein zu sagen, das ist eine Initiation durch eine Todesphase in deinem Leben. Das ist seit Tausenden von Jahren bekannt. Es ist seit Tausenden von Jahren dokumentiert. Und es ist auch seit Tausenden von Jahren fast geplant auf dem Weg von einem spirituellen Aufbrechen. Heißt nicht, Leiden zu rechtfertigen oder mit Glamour zu bestreuen, aber es heißt, eine Orientierung zu geben von außen, wo die Innenwelt per Definition dann ihre Orientierungen verloren hat. Es ist fast paradox. Ich darf den Tod nicht fürchten, aber ich darf auch nicht ihn stilisieren, sondern ich lausche dem Nervensystem. Was braucht dieser Herzschlag, um weiter zu schlagen, während er den Tod erlebt? Und ich glaube, das ist der Kern von Trauma, der Kern von die Geburt von Mystik und es ist der Kern der dunklen Nacht der Seele. Die Seele erlebt den vollständigen Tod. Und das ist paradox. Und genau deshalb funktioniert es.
Also heißt das jetzt, dass es Schicksal ist, ob man alleine, um bei dem Thema zu bleiben, durch die Nacht, dunkle Nacht der Seele geht oder eben in Begleitung? Könnte man das vielleicht so formulieren?
Ich weiß nicht, was Schicksal ist. Ich möchte auf jeden Fall jetzt nicht eine Antwort geben im Sinne von an Schicksal dranhängt. Tja, also wenn du es nicht besser getroffen hast mit deiner dunklen Nacht der Seele. Ich hatte vollen Support, du hast keinen. Das ist vielleicht mit deinem Karma ein bisschen. Also da bin ich vorsichtig. Wir gehen immer durch die dunkle Nacht der Seele in dem Sinne, wenn ganz viel Begleitung da ist, dann erlebe ich dennoch im Kern der dunklen Nacht der Seele von Gott und der Welt ausgespuckt und verraten und vergessen worden zu sein. Das ist ja die Definition des Ganzen. In dem Sinne gibt es keinen Unterschied zwischen denen, die mit Begleitung durchgehen und denen, die alleine durchgehen, denn alle gehen alleine durch. Und gleichzeitig geht niemand alleine durch. Denn die dunkle Nacht der Seele ist global das Ding in diesem kollektiven Nervensystem Menschheit. Es ist das Ding, durch das wir auch global hindurch müssen. Also jetzt, gut, das ist jetzt nochmal vielleicht eine Fußnote aus meinem persönlichen Interesse, aber ich interessiere mich sehr dafür, dass wir Spiritualität rausholen aus diesem individuellen Psycho-Heilungs-sonst-wie-Kram, was fantastisch ist, aber genau weil es so fantastisch ist, brauchen wir das im globalen Sinne. Wir brauchen das kollektiv, wir brauchen das als eine gemeinschaftliche Bewegung, weil wir dann aufhören würden, diesen wundervollen Planeten zu zerstören, wenn wir uns selbst wieder kennen würden als diese Wesen, die gewollt sind, als existierend und als glücklich. In dem Sinne, wir gehen nie alleine durch. Wir gehen immer mit Tausenden, Millionen von Menschen durch, die entweder auch in dieser Nacht mit dunklen Wahrnehmungen wach liegen oder die um dieses innere Erbe wissen und es unterdrücken und fürchten. Und für den Fall, dass sie es fürchten, können sie leichter von uns lernen, wenn wir mit dem Tod schon intime geworden sind.
Welche Beziehung besteht denn jetzt zwischen dieser dunklen Nacht der Seele und, sagen wir mal, Depression? Wie hält man das auseinander?
Ich weiß es nicht, weil ich so wenig psychiatrisch oder psychologisch geschult bin. Aber ich möchte es, sozusagen als somatische Mystikerin würde ich sagen, ich lese ja die Dinge immer als eine energetische Bewegung. statt als eine klinische Definition. Das heißt, es ist jetzt quasi nicht mehr, also es ist jetzt nicht auf der Weg der Worte oder der Wahrheit, sondern auf dem Weg der Energie. Die dunkle Nacht der Seele ist wie der Treibsand ohne Treibsand, der dich ergreift und du bemerkst zu spät, dass du hättest merken müssen, was passiert. Und es hat dich weggetrieben und es ist hinter dem Point of No Return. Und du verlierst in einem multidimensionalen Strudel zunehmend das Bewusstsein und das schraubt dich durch die Erlebnisschichten der Todesverzweiflung, der Verfluchtheit und so weiter, durch all diese archetypischen kollektiven amorphen Ströme, Schichten im Bewusstsein, die du immer schön dir weggehalten hast. Und dasselbe passiert physiologisch im Nervensystem, aber es dampft in dein Bewusstsein als die Qual auf, die dir einfach bewusst ist. Was ich damit sage ist, es ist ein Prozess, der sich bewegt. Und wenn wir in die Schatten unseres Nervensystems hineinschauen können, sozusagen, wenn wir die Dunkelheit in unserem Nervensystem durch in meiner Sprache kollektives Trauma sehen lernen und spüren lernen, dann bleibt das Ding in Bewegung und wir wissen auch ungefähr, wo es sich bewegt. Es bewegt sich halt durch abscheuliche frühkindliche Prägungen und so weiter und ganz, ganz viel kollektiven Schlamassel. Aber es bewegt sich. Depression entsteht, wenn der Sog anfangen möchte und wir diesen Sog von der Kippe springen, indem wir die Frequenz festspuren auf zzt, 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 zzt. So sind wir nicht gedacht. Wir sind wild, ekstatische, entzündete, chaotisch gedachte Wesen. Wir sind designed, dass sich die Momente nicht wiederholen. Depression ist eine Zwangsreduktion des Nervensystems von Lebendigkeit. Das heißt, ich rutsche nicht in die dunkle Nacht der Seele, aber ich bezahle mit der Hölle der Abstumpfung, bis mein Leben grau und tot geworden ist. Und wenn ich dort gelandet bin, dann wünschte ich würde wenigstens mal einen saftigen Tod erleben. Das heißt, so würde ich es auseinanderhalten. Die Depression ist die Strategie, die dunkle Nacht der Seele nicht in ihrer Eigendynamik mit Zwangshingabe von mir an sie mir passieren zu lassen. Sobald mir diese Strategie der Abwehr aber gelungen ist, wünschte ich würde wenigstens noch real sterben, als gar nichts mehr zu spüren. Und in dem Sinne glaube ich, das Verhältnis der dunklen Nacht der Seele zur Depression spiegelt den Tausch, den wir alle gemacht haben. Kannst du mir das sichere kleine Leben geben, wo ich weiß, mit welchem Schulabschluss ich wie viel Geld verdienen werde und wie viel für die Rente? Kriege ich die kleine Sicherheit? Ich gebe dir meine Seele, ich gebe dir das Abenteuer und ich gebe dir die aufgerissene Lebendigkeit. Sobald wir den Tausch gemacht haben, sagen wir, das habe ich nicht gewollt. Und das zurückzugeben, das wieder auszuhändigen, mein Leben funktioniert nicht, ich weiß nicht, was morgen ist, aber gebt mir das Feuer in meiner Seele zurück. Das ist wie, es ist derselbe Tauschhandel in Groß, den wir in dem Tauschhandel sehen, rangezoomt zwischen Depression und dunkler Nacht der Seele.
Du hast gerade den Ausdruck kollektives Trauma erwähnt. Wie spielt da das kollektive Trauma rein? Jetzt zum Beispiel in Bezug auf die dunkle Nacht der Seele.
Es gibt ja diesen ganz einfachen Ausdruck Mikrokosmos gleich Makrokosmos. Rumi hat das Ganze natürlich schöner gesagt, ein toller Mystiker. Der sagte, du bist nicht ein Tropfen im Ozean, du bist der Ozean in einem Tropfen. Das Interessante an Somatik ist, wenn wir den eigenen Körper, das eigene Nervensystem nach innen spüren lernen, wie spürend sehen lernen, dann entfaltet sich das hier in meiner Hautgrenze als das ganze Universum. Das ist sehr konkret. Jedes einzelne Nervensystem ist der gesamte Kosmos. Es ist sehr, sehr konkret erlebbar. Ich glaube, auch Yogis sagten, in diesem nach innen können wir durch den Weltraum fliegen. Und das ist eine sehr konkrete Art, wie sich die Welten die Hände geben oder einander kennen oder spiegeln. Und in dem Sinne ist kollektives Trauma nichts, es ist nicht nichts anderes. Es ist das Prinzip in der anderen Wahrnehmungswelt von dem, was wir in uns drin haben, individuelles Trauma. Kurze Fußnote dazu, ich weiß, wir reden immer noch über Trauma, wieso? Also ich bin nicht traumatisiert, aber du vielleicht, denn du wurdest als Kind geschlagen. Ich gehe davon aus, wir alle wurden traumatisiert und wir alle tragen Trauma in uns, und zwar auch aus diesem ganz konkreten Leben. Das kann ja auch sein, ein Missverständnis oder ich habe gesehen, wie jemand einen Hund schlägt oder das können ja irgendwelche Dinge sein, aber wir tragen Trauma in uns und wir wissen, glücklicherweise aus der Traumaforschung, dass in unserem Nervensystem schon bei unserer Geburt gespeichert ist, was viele Generationen zurück an Trauma von unseren Großeltern, von unserer Gesellschaft, der Kultur drumherum ererbt wurde. Das heißt, wir wissen physiologisch, dass Trauma und andere überwältigende Erlebnisse wirklich eine Rolle spielen in dem, mit welchem Sensorium wir Bewusstsein generieren oder bewusst erleben. Und in dem Sinne ist kollektives Trauma nicht die da draußen, die Masse hat ein Thema und damit muss ich jetzt irgendwie umgehen, sondern es ist eigentlich hier drin. In dem Sinne ist das kollektive Trauma als ein Geburtsmoment für eine kollektive dunkle Nacht der Seele auch vollständig anwesend in meiner individuellen dunklen Nacht der Seele.
Würdest du dann sagen, dass jeder traumatisiert ist?
Ja, das würde ich sagen. Ich glaube, dass es keinen Grund macht, zu unterscheiden zwischen traumatisierten und nicht traumatisierten Menschen. Und damit rede ich nicht darüber. Ich meine, ich habe jahrelang als Traumatherapeutin gearbeitet und ich habe wirklich, wirklich Geschichten von Menschen gehört, wo es wirklich schwierig ist, nicht traumatisiert zu sein von dem, was diese Menschen überlebt haben. Das heißt, ich bin wirklich die allerletzte und auch aus eigener Betroffenheit von Trauma und Gewalterfahrung die allerletzte, die das Thema individuelles Trauma und Unterschiedlichkeit in, ich sag mal, Schweregrad, die das kleinredet oder stilisiert oder toll findet. Ich sehe nur nicht, dass wir, wenn wir Traumasymptome ernst nehmen, als Leid kreierend, dann sehe ich nicht, dass Menschen mit vordergründig weniger Trauma wirklich immer signifikant glücklicher sind. Das ist einfach nicht der Fall. Und zweitens erlebe ich oft Menschen mit Trauma, die heilen wollen, sagen so, ich bin traumatisiert. Du bist die gute Welt. Dir hat man bedingungslos zugehört. Du hast bedingungslos liebende Ehepartner. Ich möchte so werden wie du. Und das funktioniert nie. Es funktioniert nie. Ein traumatisierter Mensch heilt in einer traumatisierten Welt. Die muss graduell sicherer sein als zum Beispiel eine traumatische Kindheit. Aber es funktioniert nicht für mich als Traumaopfer zu sagen, ihr habt kein Trauma, ich möchte zu euch, ihr macht keine Fehler. Im Gegenteil. Wenn zum Beispiel ich traumatisiert bin und ich wähle dich als Therapeuten oder dich als Therapeutin, dann muss ich darauf vorbereitet sein, dass ihr Menschen seid und Fehler macht, weil ihr eure eigenen Projektionen und Themen am Start habt. In dem Sinne glaube ich in Bezug auf kollektive und individuelle Traumaheilung, was ich für global und individuell einen Bewusstseinssprung par excellence Richtung Spiritualität halte, im Dienste dessen, dass wir da einander weniger alleine lassen, halte ich es für sinnvoll zu sagen, wir alle sind traumatisiert.
Ist es wichtig, das auch zu benennen? Also ja, im Freundeskreis oder überhaupt in der Gesellschaft zu benennen, was da so vor sich geht? Oder kann man das auch mit sich selbst alleine?
Das ist eine so schöne Frage. Ich fände es nicht gut, wenn wir sagen, das sagst du doch, weil du traumatisiert bist. Wo ich denke, ich kann über mein Trauma in der Öffentlichkeit sprechen. Und das, glaube ich, ist eine gute Sache, dass wir öffentlicher werden mit unseren eigenen Wunden. Dass wir öffentlicher werden mit, ich spreche jetzt an, dass du ein Trauma hast und du hast ein Problem. Das halte ich dann für übergriffig. Die Frage ist aber immer, warum wollen wir denn nicht über Trauma reden? Weil sozusagen, ist das denn wichtig, das zu benennen? Ist es wichtig, ob wir es benennen oder nicht? Wir wollen doch drum rumkommen, Trauma zu benennen, weil wir bei Trauma Angst haben als Thema. Und dass wir bei dem Thema Trauma Angst haben, ist ein Traumasymptom. Also sollten wir drüber reden. Das heißt, solange wir dieses haben, naja, wann muss man in der Öffentlichkeit über Trauma reden? Denke ich, okay, wenn alle machen, dann sollten wir mal drüber reden. Weil wir den Raum öffnen für unsere Schattenthemen. Weil wir den Raum öffnen, dafür uns ganzheitlicher geliebt zu fühlen. Wenn wir sagen, ah wow, du magst mich nicht nur, wenn ich fit und leistungsstark bin, du hörst mir auch zu, wenn ich weine und nicht klarkomme. Und ich bin für dich da, wenn du weinst und nicht klarkommst. In dem Sinne, ja, ich halte das für wichtig. Und im Endeffekt ist aber auch nicht so wichtig, nennen wir es Trauma oder nicht. Im Endeffekt ist wichtig, können wir eine Sprache für kollektive und individuelle Verletzungen finden, die nicht nur ein Problem benennt, sondern die gleichzeitig einen Teil der Lösung bildet. Und deshalb werbe ich dafür, über Traumaheilung öffentlich zu reden, denn wir wissen aus der individuellen Traumaforschung, Somatic Experiencing und, so viele brillante Methoden, wir wissen, wie man Trauma heilen kann. Wir haben diese Sache wissenschaftlich gemacht. die letzten Jahrzehnte haben herausgefunden, was ein menschliches Nervensystem für kollektive und individuelle Traumaheilung braucht. Das heißt, das sollten wir auf die gesamte Menschheit anwenden. Deshalb mache ich Werbung dafür, es Trauma zu nennen, weil wir dann das traumaspezifische Heilungswissen anwenden können. Und deshalb, also da habe ich das Gefühl, wir benennen nicht nur in irgendeinem Modell, was halt richtig ist oder nicht, sondern ich habe das Gefühl, wir bieten eine Sprache an, die gleichzeitig weiß, in welche Richtung wir jetzt gehen müssen für die Lösung. Und das ist das Einzige, entlang dessen ich bemessen würde, sollten wir in der Öffentlichkeit die Dinge so benennen oder anders.
Und im Moment haben wir eine schwierige Situation hier in Deutschland und in der Welt. Glaubst du, dass das Traumapotenzial hat oder möchtest du?
Ich habe das Gefühl, wir haben eine schwierige und eine neue Situation durch Covid und Lockdown und so weiter. Und ja, es gibt prätraumatisierende Aspekte, natürlich. Wir sind Menschen, die lernen durch Berührung. Und wir dürfen einander nicht mehr berühren. Oder könntet ihr bitte Abstand halten? Wir haben als Kind aber immer gelernt, du bist zu viel, kannst du bitte leiser sein. Und plötzlich, als Erwachsene, werden wir wieder da reingedrängt. Gleichzeitig, das ist ja keine böse Absicht. Also zumindest, ich setze mich mit Verschwörungstheorien nicht auseinander und glaube da auch nicht dran. So, das heißt, es ist ja wirklich eine ernst gemeinte Version von, wir sollten uns schützen davor, uns gegenseitig anzustecken und zu gefährden. Und ich glaube, in diesem Dilemma haben wir zum einen neue Situation, zum anderen haben wir eine überhaupt nicht neue Situation. Weil Trauma beziehungsweise unsere Riesenangst davor, uns jetzt anzustecken, das Falsche zu machen, alle müssen das Richtige machen und so weiter, das ist sicherlich ein Traumasymptom. Gleichzeitig ist es auch traumatisch, wenn ich herausfinde, meine Nachbarin stirbt, nur weil ich gedacht habe, ich muss hier irgendwie einen auf locker machen. Und in diesem Dilemma zu sagen, die Außenwelt bietet mir Version A als Wahrheit an, es ist richtig, sich zusammenzureißen, oder Version B als Wahrheit an, es ist richtig, sich nicht zusammenzureißen. Und ich weiß nicht, was in der Außenwelt richtig ist. Es sind zwei duale Pole. Was passiert in meiner Innenwelt in dem Sinne von, ich kann mich nicht bewegen? Und diese innere Paralyse aufzuweichen, das öffnet mehr Raum für Mystik, für dunkle Nacht der Seele, aber es hört auf mit dieser Gleichschaltung von Depressionen. Das heißt, ich habe nicht dieses, was ist richtig, was ist falsch, sondern ich habe, alles ist richtig, alles ist falsch. Es gibt keine Lösung, es gibt kein Morgen, es gibt keine Wahrheit, es gibt keine Opfer, es gibt keine Täter, es gibt kein Trauma und es gibt keine Heilung. Und ich kann dieses, es gibt nur diesen Moment, ganz, ganz physisch, mit Energie statt mit Wahrheit oder Worten füllen. Und wenn ich den Moment in seiner Einzigartigkeit mit Energie wieder fülle, dann passieren diese Funken von Mystik. Dieses, hier ist überhaupt nichts neu. Und tatsächlich glaube ich in der Tiefe in Bezug auf Corona oder sonst was, eine nie dagewesene Situation und es ist überhaupt nichts Neues. Es ist überhaupt nichts Neues. Und ich will auf einer Ebene tatsächlich, ich spreche jetzt in dieser Situation hier während eines Lockdowns, auf einer Ebene für mich, für meine eigene Freiheit, will ich gar nicht, dass der vorbei ist, bevor ich nicht gelernt habe, Freiheit ist eine Sache des Innen. Es hängt nicht vom Lockdown ab. Sonst ist der Lockdown vorbei, ich fühle mich frei und morgen regnet es und ich fühle mich wieder unfrei. Und danach verlässt mich mein Freund und ich fühle mich wieder unfrei. Ich denke, nein, ich will in diesem Lockdown verstehen, dass Freiheit immer im Innen gegeben ist. Und danach kann mich verlassen, wer will, und dieses Moment bleibt. Denn in der Tiefe, es sind nur Auslöser für die Themen in der Tiefe. Wir verhandeln immer, ist die Situation gerade schwierig, weil die Außenwelt schwierig ist. Mein Leben ist immer schwierig, wenn ich es schwierig finde. Und es ist immer nicht schwierig, wenn ich es immer nicht schwierig finde. Es ist mein Würfel, den ich werfe.
Also innere Freiheit erkennen ist ja ganz wichtig, aber ich denke, dass wir nie so ganz frei sind von anderen Menschen, weil, naja, zum Beispiel, ich kann kein Brot backen oder ich kann meine Wohnung nicht reparieren oder was, wenn irgendwas kaputt ist, dass man doch ein Stück weit, naja, wir sind Herdentiere und irgendwie doch ein bisschen abhängig, obwohl innen die Freiheit ganz da ist, aber irgendwie bleibt auch ein Stück.
Oder? Die Freiheit öffnet den Raum, andere zu brauchen. Sie ist kein Gegensatz. Wir sind abhängig voneinander. Es widerspricht der inneren Freiheit nicht. Die innere Freiheit heißt, ich brauche dich und das ist meine Freiheit. In dem Sinne, ich gebe dir sehr, sehr, sehr recht, wir brauchen einander immer. Aber der Weg, das zu spüren, so wie es sozusagen designed ist, ist nicht, also bin ich nicht frei, sondern ist, also bin ich frei, als sei ich schon tot. Und ich brauche dich zutiefst. Und ohne dich wäre hier eine Leerstelle im Universum, ohne die alles zusammenbrechen würde. Das heißt, ja, wir brauchen einander.
Und dann würde mich noch interessieren, wie erkennt man denn strukturelle Gewalt zum Beispiel?
Ich denke, es gibt Menschen, die sie erkennen können. Ich kann sie nicht erkennen, ich kann sie nur spüren. Für mich ist es wirklich ein, für mich oder in einer Geschichte erzählt, ein Mensch, zum Beispiel ich, kommt auf die Welt und hat diese rücksichtslose Begeisterung, so dieses, ey, krasser Geburtskanal, krasser Trip, ich wurde irgendwie gerade geboren, wow, und jetzt ist alles hell und so, wow, also wir sind so ein 24-7, 360 Grad, multidimensionales Wahrnehmungswesen und wir sind völlig überwältigt, wir sind aber auch völlig überwältigend, also wir sind so ein flutendes Innen-Welt-Außen-Welt-Abenteuer und auf einer Ebene auch ausgestattet, diese enorme Intensität in der hohen Ekstase, aber auch in dem tiefen Ausruhen und Schlafen und Regenerieren und so weiter zu behalten. Das heißt, mein Leben atmet immer und es ist ungefiltert anteilnehmend und gebend und ausstrahlend. Und dann passiert durch, aber die Wände sind grau, aber das hier ist pünktlich, aber die Stimme ist streng, aber die Stimmung ist schlecht, passiert und dann landen wir so mit 6 in der Schule. Und ja, und wenn wir dann so Abitur gemacht haben, landen wir so. Danach sagen wir nur noch, ist es richtig? Ich bin aufgeregt, ich muss was sagen. Also für mich ist der Weg eines Menschen in diese Kultur hinein, funktionstüchtiger Erwachsener zu werden, komplett beschreibbar als Traumatisierung systematisch durch strukturelle Gewalt. Das ist für mich der Punkt. Da müssen die Leute gar nicht mal Eltern gehabt haben, die sie nicht wollten. Das meine ich gar nicht. Das können die besten Umstände sein. Diese Kultur traumatisiert, wenn sie Menschen produziert, die sie als richtig tituliert, die sie danach bezahlt dafür, weil sie nützliche Arbeit machen. Und in dem Sinne halte ich das zum Beispiel somatisch, mystisch, spirituell wieder wach zu werden für ein Wiederverkörpern oder für ein Wiederfinden, wieder wachküssen dessen, mit was für einem Sensorium wir eigentlich geboren wurden. Ich würde sagen, Spiritualität ist Verlernen von kultureller Konditionierung. Und in diesem Verlernen, das Verlernen ist nicht Glaubenssatz weg, Glaubenssatz weg, Glaubenssatz weg. Das Verlernen ist Glaubenssatz weg, 1 Kilo mehr spüren. Glaubenssatz weg, 2 Kilo mehr spüren. Und das Spüren ist halt nicht sofort die Ekstase und der Orgasmus. Das Spüren ist halt, das hier tut weh. Den Menschen hier geht's echt nicht gut. Wir sind echt alle ziemlich unlebendig und ziemlich abgespalten von unserem Körper. Und das meine ich mit dem Erkennen der strukturellen Gewalt. Wir lernen es wieder zu spüren. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir somatisch wache, unspirituell wache Menschen haben wollen, dann ist ein Teil dessen, wie wir diesen Prozess oder wie wir diese Menschen oder wie wir uns alle darin unterstützen können, ist tatsächlich, können wir lernen auszuhalten, dass es den ganzen Tag Spaß macht zu leben und den ganzen Tag wehtut? Denn wir kriegen den Schmerz mit. Strukturelle Gewalt tut weh. Und als wir geboren wurden, wussten wir das noch, weil wir es gespürt haben. Das heißt, ich kann die Welt nicht analysieren. Aber ich kann spüren, dass das hier ein unbewusst entfesseltes Traumasymptom ist, geladen mit unermesslichem Leid von unermesslich vielen Lebewesen. Und dass das leider total real ist, dass Leiden wirklich eine Grundsubstanz ist von dem, worauf diese Zeit gründet, was das Geschick in dieser Zeit lenkt.
Wie ist denn das, wenn wir in einer traumatisierten Welt leben? Macht dann Traumaheilung überhaupt Sinn, weil ja doch alles traumatisiert ist? Kann man da rauskommen überhaupt?
Ich würde sagen, genau deshalb, weil Trauma ist nie nur das Problem, es ist immer auch die Lösung. Es ist nie nur der Tod, es ist immer auch das Moment von Schöpfung. Das Neue kommt durch das Trauma und das Empowerment und sozusagen die Liebe zum Leben trotzdem und dadurch die bedingungslose Liebe, die kommt durch, ich wurde so geschlagen und ausgespuckt von diesem Universum. Wie kann es sein, dass ich gestorben bin und ich liebe dieses Universum so sehr? Ich bin diese wandelnde, bedingungslose Liebe. Das heißt, genau zu diesen Momenten von Essenz oder zu diesen Kernen meines Seins gibt mir Trauma besser Zugang als jede Party, als jeder Strandurlaub in Bali. Und deshalb ist genau in einer traumatisierten Welt Traumaheilung ein so unglaublich multidimensional wunderschönes Projekt und so wichtig. Und als allerletztes, klar, ich will Trauma heilen, weil ich brauche Traumaheilung. Aber im Endeffekt, auf dem Weg der Traumaheilung, bin ich das, was alle Kulturen, alle schamanischen Kulturen, mystischen Kulturen wussten das. Heiler sind die Verwundetsten von allen. Das heißt, das ganze Ding kehrt sich um. Ich bin nicht länger die Konsumentin von Heilung, weil ich es so sehr brauche. Ich bin die Ein- und Ausatmerin von Heilung, weil ich so viel zu geben habe. Genau aus dem Tod kehren wir reicher zurück als aus dem Urlaub mit lauter Wellnessmassagen. Und in dem Sinne ist genau weil die Welt so traumatisiert ist, ist Traumaheilung dieses bedingungslos glücklich machende Projekt und dieses bedingungslos überreiche Projekt. In einer Welt, in der alle sagen würden, lass dir Zeit, aber uns geht's gut, wir sind geheilt, komm du ruhig langsam aus dem Knick und zu uns, da wäre das langweilig. Da geht's ja nur wieder um Dualität. Jetzt bin ich also auch heil. Habe ich jetzt das Ticket, um andere zu therapieren?
Das ist ja ein interessantes Thema angesprochen, jetzt Dualität. Da taucht ja dann gleich die Frage auf, wie ist das mit Non-Dualität? Kannst du da was zu sagen?
Sagen wir mal so, ich habe einen großen Respekt vor dem Sprechen über Non-Dualität, weil ich weiß, dass unfassbar viele, unfassbar brillante Menschen unfassbar gut drüber reden können und das werde ich einfach nie können. Das Zweite ist aber, und das macht mich noch mehr zögern, ist, dass Non-Dualität und drüber sprechen beides mir die Möglichkeit gibt, sehr mental und klug zu werden. Und das an sich ist gar kein Problem. Aber das mögen andere machen, weil ich das Gefühl habe, wenn Non-Dualität gewollt wird, statt körperlich freigesetzt, dann ist sie sehr oft auch eine Abspaltung von dem, was mich aber direkter energetisch lebendig gemacht hätte. Und dann finde ich es schwierig. Mit anderen Worten, was ich auch zu Beginn des Gesprächs gesagt hatte, was ich oft problematisch finde und in meiner eigenen spirituellen Biografie halt leider kennengelernt habe. Ich habe durch Trauma gelernt, in den Kopf zu gehen. Und da sage ich jetzt, es gibt kein richtig und kein falsch. Ist ein richtiger Satz. Ich spüre aber nichts. Ich bin trotzdem depressiv. Vielleicht wäre es mal ganz gut zu sagen, ich fühle mich abgrundtief falsch. Ich fühle mich total ungeliebt und ich kann mich selber nicht ausstehen. Das ist nicht so toll, wie zu sagen, es gibt nichts richtig und nichts Falsches. Aber es ist realer dran an meiner Energie. Es ist an meinem Selbsthass dran, den ich vorher durch meine Non-Dualität immer schön weggeredet habe. Das heißt, für mich schaltet oder in meinem Erleben, nochmal auf somatische Mystik als Erfahrungsraum zu sprechen zu kommen, leg es nicht an auf Non-Dualität. Denn wenn es sie gibt, und es gibt sie, dann kommt sie auch aus und dann bleibt sie auch am Existieren, unabhängig davon, ob du gerade an sie glaubst oder nicht. Dann geh in die Dualität und erforsch die Schattenfelder in der Dualität. Hör auf, dich von dualen Polen, die dein Leben aus der Balance bringen und ins Chaos werfen, abzuspalten, um dich schön auf so einem non-dualen Weg zu halten. Und je mehr du wirklich in dieses Ende vom Universum knallst und in jenes und ins Chaos und in die Entgrenzung, desto mehr aus deiner Kniescheibe kommt, ach ja, übrigens, Baby, das nennt man Non-Dualität. Sozusagen, hier sitze ich und warte auf dich seit Ewigkeiten. Aber der Weg in die Non-Dualität kommt nicht durch mehr drüber reden, sondern kommt durch mehr sich dem Freilassen des Pendels hingeben, was zwischen den Polen der Dualität dich mitreißt, zerreißt, bis es dich in dem natürlichen Pendelschlag in dieses... Ach, übrigens... War alles Gerede. Non-Dualität. Was sich in dieses Erleben hinein freilässt.
Das ist noch ein anderes Thema, das ich mal ansprechen möchte an dieser Stelle. Und zwar das Thema Sexualität. In deiner Arbeit beschäftigst du dich ja auch mit männlicher Sexualität und weiblicher Sexualität. Und ich spreche das auch deswegen an, weil das Thema Sexualität in der Szene, in Satsangs beispielsweise, kaum oder fast nie vorkommt. Also bei dir scheint es da diese Möglichkeit zu geben.
Ja, bei mir gibt es ja keine Möglichkeit, Satsang anzunehmen. Aber ja, ich habe den Eindruck, es gibt viele Gründe, aus denen heraus Sexualität in Satsangs oder auch in vielleicht der spirituellen Szene nur exklusiv angesprochen wird. Also in Tantra und so weiter, aber nicht wirklich jetzt in offiziellen Satsangs vor großen Menschengruppen. Und ich glaube, ein Problem ist tatsächlich, dass wir leider in Bezug auf Guru-Schüler-Verhältnisse ganz viel Machttrauma bzw. Machtmissbrauch, Trauma auch einfach ererbt haben. Ich weiß, wo es lang geht, du richtest dich nach mir. Und genau das haben wir in der Sexualität halt auch. Das heißt, ich verstehe, dass man versucht, den spirituellen oder den Satsangraum sehr sicher zu gestalten für ein Nervensystem, denn wir müssen uns ja sicher fühlen, um überhaupt heilen oder uns neuen Erfahrungen öffnen zu können. Und wir versuchen, diesen Raum sicherer zu machen, indem wir sagen, das ist an sich schon gefährlich genug. Es gibt hier einen spirituellen Lehrer und dann gibt es einen spirituellen Schüler. Und das sollte nicht zu Machtmissbrauch führen. Das wollen ja beide Seiten nicht. Das passiert aber von dem, was wir kollektiv geerbt haben. Und in der Sexualität haben wir dasselbe in dem Verhältnis der männlichen zu der weiblichen Sexualität, einfach weil wir in einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur leben. Und ich rede über Patriarchat nicht als die Männer haben Macht. Ich rede über Patriarchat als man achtet in Patriarchaten immer drauf, welcher Sohn kommt von welchem Vater. Denn das ist die Linie, entlang derer vererbt wird. Und wenn wir in Matriarchaten leben würden, dann wäre das ganz einfach. Welche Tochter kommt von welcher Mutter? Das ist echt einfach. Man guckt einfach mal bei der Geburt hin, sieht, welche Tochter aus welcher Frau geboren wird und weiß das. Mit wem diese Frau dafür Sex hatte, ist dafür ja gar nicht wichtig. Bei Patriarchaten muss der Mann wissen, von wem kommt denn der Sohn, den die Frau 9 Monate später bekommt. Das heißt, der Mann muss, um die Linie festzulegen, die Sexualität der Frau besitzen. Das heißt, die männliche Sexualität wird gezwungen, die weibliche Sexualität zu Machtmissbrauchen und will das gar nicht. Die Männer müssen das machen, weil sie wissen müssen, an wen vererbe ich denn hier, was ich besitze. Und die Frauen lassen sich besitzen. Und durch dieses Machttrauma können sich männliche und weibliche Sexualität in dieser Kultur nicht mehr wie unschuldig gegenseitig miteinander in die Ekstase führen, weil immer dieses Machttrauma dabei ist. Und sich das immer nach vorne schiebt. Und das passiert halt bei ganz vielen Satsangs in einer Parallelwelt auch. Da sitzt ein Satsanglehrer, der sagt, nimm, was ich hier zu teilen habe und teste es. Und aber, weil ich einen Vater hatte, eine Mutter hatte, ein Schulsystem hatte, wo auch mir die Erwachsenen, die es besser wussten, sagten, was ich machen soll. Genau deshalb nehme ich dieses Wissen und ordne mich unter. Und obwohl wir es nicht wollen, zitieren wir oder obwohl wir es nicht wollen, springt in unserem Nervensystem diese Traumaspur an, die auch in dem Feld mit drin liegt. Und deshalb glaube ich tatsächlich, es ist auch echt eine große Aufgabe. Also ich kenne ganz wenige Satsanglehrer, die auch über Sexualität und mit körperlicher Energie arbeiten. Und ich habe großen Respekt davor, weil man muss wirklich zwei Felder mit Minen, mit Tretminen jonglieren. Und gleichzeitig glaube ich, wenn wir das schaffen, dann haben wir mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann haben wir Sexualität und Spiritualität in einer sehr zeitgemäßen Form von wirklicher Traumasensibilität wieder zusammengeführt. Und ich glaube, das ist letzten Endes auch das, weshalb wir in die Sexualität mit so viel Sog oder so viel Sehnsucht immer wieder hineingesaugt werden, auch wenn sie so viel Schmerz für uns vielleicht bereithält oder uns so sehr in unserer Vergangenheit traumatisiert hat. Weil wir wissen, im Kern geht's bei Sexualität nicht um Sexualität, bei Spiritualität um Spiritualität. Es geht immer um dieses große Ganze. Und Sexualität ist ein so unglaublich schönes Design für diese Schöpfung und für dieses den Weg nicht alleine gehen müssen, sondern ihn miteinander gehen zu dürfen oder durcheinander gehen zu lassen. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr, sehr darunter leiden, dass wir einander nicht mehr unschuldig frei berühren können mit unserer Liebe. Also ich liebe dich und das kann bei dir nicht mehr ankommen, weil du sagst, Frauen. Und das ist so tragisch, das ist so traurig, dass wir kollektiv so viel Missverständnis und Machtmissbrauch geerbt haben in einem Bereich, in dem wir designed sind, glücklich zu werden, indem wir merken, das, wie ich dich liebe, wird von dir aufgenommen als Ekstase, statt als Drohung. Und speziell Frauen fühlen sich halt von männlichem Begehren oder männlicher Liebe sehr, sehr schnell bedroht. Und ich verstehe sehr gut als Frau, warum. Und ich weiß, es ist ein Traumasymptom. Und so, ich leide drunter, der Mann leidet drunter. Also das, ja, wir sind wirklich Töchter und Söhne einer verwundeten Kultur, ob wir dafür im Satzang sitzen oder einander sexuell zu erreichen versuchen.
Und wie kann das aufgelöst werden, speziell in Paarbeziehungen?
Ich denke, also eine Sache, die mir immer kommt, in dem aufgelöst werden, wenn es die Möglichkeit gibt, wie du auch sagst, mehr darüber reden. Weil alleine das, wie sehr Paarbeziehungen ganz privat sind, wir beide müssen das miteinander klären.
Und was ich noch ganz kurz dazu sagen möchte, also eine Frau hat doch auch männliche Aspekte in sich. Also kann man das wirklich so ganz genau trennen?
Also ich bin eine Freundin dessen, man sollte es gar nicht trennen. Weil es gibt ja auch nicht nur Männer und Frauen, es gibt ja auch unfassbar viele andere Geschlechter. Ich würde sagen, es gibt so viele verschiedene Sexualitäten, wie es Menschen auf dem Planeten gibt. Das heißt, ich persönlich fühle mich nicht wohl, wenn mir sagt, Ilan, du bist eine Frau, du hast eine nur weibliche Sexualität. Ich weiß auch gar nicht, was weiblich eigentlich ist. Ich weiß auch gar nicht, was männlich eigentlich ist. Ich weiß nur, es gibt eine Definition von Weiblichkeit, mit der ich mich heute lebendig und wohlfühle und selber liebe und richtig finde. Und es gibt eine Definition von Männlichkeit, mit der fühlt sich vielleicht ein Mann heute wohl und morgen ist es eine andere Männlichkeit. Das heißt, ich bin überhaupt nicht dafür, es klar zu trennen. Ich bin sozusagen gar nicht dafür, da jetzt auch noch Dualität zu erfinden, wo vielleicht gar nicht so eine Dualität ist. Und dann glaube ich aber, dass Sex viele Möglichkeiten zwischen zwei Menschen hat, miteinander und mit Polen zu tanzen, auch wenn sich da nicht ich Frau, du Mann, auch wenn sich nicht diese klaren Pole treffen, dann finden sich trotzdem unglaublich viele Facetten, die einander in dieser oder jener Weise begeistern können, die Schöpfungen kreieren können. Was war deine erste
Frage? Wie das in Beziehung heilen kann.
In Beziehungen finde ich so wichtig, diese Isolation wie diesen Kokon um dieses Paar herum aufzulösen, weil es gibt oft dieses, wir beide müssen das miteinander klären. Und ich glaube, letzten Endes sind die Dinge nicht so privat und öffentlich, sondern das ist in sich schon Traumasymptom. Wir beide müssen das alleine klären. Ganz kurze Fußnote, aber aus meinem Leben, ich kenne das gut, aus meiner Kindheit, ich habe bei ganz vielen Dingen gelernt, muss ich halt alleine machen, dann mache ich es halt alleine. Und dann dachte ich so, jetzt heile ich halt mein Trauma alleine. Und das ist in sich ein Traumasymptom, weil ich halt dachte, mir hört niemand zu oder mir hilft keiner. Und in einer Paarbeziehung kann es halt auch sein, dann komme ich mit meinem Freund nicht klar, dann machen wir beide aber dasselbe. Das müssen wir jetzt miteinander klären. Anstatt zu sagen, hey Leute, ihr da draußen, ich komme nicht klar, er kommt nicht klar, wir kommen nicht klar, wir hassen einander, wir lieben einander. Ah, was wollen wir tun? Wenn das alle machen würden, dann hätten wir eine Welt aus offenen Paaren im Sinne von, wir kommen auch nicht klar. Hey, da haben wir was probiert. Und dann hätten wir eine Gemeinschaft von Menschen, wo alle miteinander lernen und wo wir einander Mut machen, mehr zu erzählen, wo wir nicht klarkommen, statt wo wir klarkommen. Und wenn wir das öffentlich tun würden, dann hätten wir so viel mehr Selbstliebe an Stellen, an denen wir uns halt echt ein bisschen blöd anstellen. Und das fände ich total toll. Wenn ich sagen könnte, ich komme nicht klar. Ich bin aufgeschmissen, ich habe versagt, ich habe es nicht hingekriegt und ich bin gescheitert. Liebt ihr mich noch? Echt? Wow! Das ist heilsam. Das heißt wirklich, es kann aufgelöst werden, indem wir aufhören, aus Spiritualität, aus Erleuchtung, aus Sex, aus was auch immer, eine Performance zu machen. Man hat es beim Sex, in Bezug auf männliche Sexualität oft, kein Leistungsdruck, Sex ist keine Performance. Aber das haben wir bei allen Bereichen. Nichts hier ist Performance. Wir können es auflösen, indem wir erlauben, diese kurze Demütigung von ich komme nicht klar, ich komme in meiner Ehe nicht klar, ich komme in meiner Beziehung nicht klar, ich komme nicht klar. Und nach dieser kurzen Demütigung haben wir Zugang zu der Energie, die wir in dem Geheimnis gespeichert haben. Und mit der Energie zu sprechen, gibt mir die Möglichkeit, dass man weiß, worunter ich leide und mir helfen kann. Und es gibt mir die Möglichkeit zu merken, so geht's euch auch. Ach, wie cool, jetzt lernen wir alle gemeinsam. Das heißt, wir heilen es, indem wir mutig sind, ein- und ausatmen, uns damit aufmachen und gleichzeitig so schnell wie möglich wissen, je mehr ich über das spreche, worüber ich gelernt habe, nicht sprechen zu dürfen, desto mehr gibt es die Möglichkeit, dass ich auf meinem Weg der eigenen Wundenheilung auch schon ein Stück heilsam bin für andere. Und ich glaube, das ist eine schöne Erfahrung. Dass wir als Traumamensch oder als Problemmensch oder in einer Problembeziehung nicht lernen, ich bin ein Problemfall und ich belästige dich jetzt und du musst mich füttern, sondern dass wir merken, genau in diesem problematisch sein habe ich so viel Reichtum, der so dankbar als etwas so Heilsames von anderen genommen werden kann. Wir brauchen echt nicht mehr gute Tipps von Leuten, denen es besser geht als uns. Wir brauchen echt mehr zuhören und ernst genommen werden, wenn wir mal gerade aufgeschmissen sind. Ob das um eine Liebesbeziehung geht, um Sex geht, um Satsanglehrer geht, um Spiritualität, um Non-Dualität. Wir brauchen nicht mehr kluge Sprüche. Wir brauchen mehr, ich bin hier und ich atme. Und was du erlebst, macht Sinn. Und es ist dein einzigartiges Universum. Diese Art von gesehen und nicht verlassen werden im Moment, das ist eine energetische Medizin.
Was könnten wir denn konkret machen oder noch mehr machen, damit es dazu kommt, zu mehr Öffnung? Weil das passiert ja doch selten. Oder zu selten jedenfalls.
Also, was wir alle machen können, ist aufhören, darauf zu warten, dass andere es zuerst machen. Denn das tun sie nicht. Im Endeffekt warten wir auf unsere Eltern, dass sie vor uns lebendig werden. Wenn unsere Eltern vor uns lebendig geworden wären, dann wären sie bereits vor uns lebendig geworden. Wir können aufhören, darauf zu warten. Es wird so nicht kommen. Das heißt, wenn ich unlebendig bin, liegt es nicht daran, dass du mir nicht erlaubt hast, lebendig zu werden. Es liegt daran, dass ich dachte, ich brauche eine Außenwelt, die den Schritt zuerst macht. Ich muss ihn zuerst machen. Das ist das eine. Niemand von uns ist Opfer einer strukturellen Gewalt oder unlebendigen Außenwelt. Wir sind Opfer von unserer eigenen Komfortzone. Und dafür zahlen wir selber den Preis. Zumindest den größten. Das zweite ist, was ich oft empfehle, wir tun so, als seien wir noch diese Wildtiere im Dschungel, die gerade Stress hatten. Weil ganz ehrlich, wir sind Tiere, die gerade Stress hatten. Wir sind halt Säugetiere, Menschentiere, aber wir hatten seit 4000 Jahren patriarchalen Stress. Wir hatten Stress. Und den haben wir jetzt im Körper. Und wie wir so tun, ist, wir stellen uns hin und machen das, was Säugetiere machen, wenn sie gerade Stress haben, den sie loswerden wollen. Sie zittern am ganzen Körper. Und das ist Traumaforschung. Tiere, die Stress hatten, zittern am ganzen Körper, bis der Stress wieder draußen ist. Und das Lustige ist, wenn wir das machen, dann werden wir auch lebendiger. Und das ist eine ganz
einfache... Meinst du damit TRE oder...
Zum Beispiel Somatic Experiencing, aber ganz viele somatische Traumatherapie-Richtungen, die TRE ja kennen, die ja auch Somatic Experiencing kennen oder die darauf aufbauen, haben ja ganz oft dieses Zittern. Der Kiefer zittert. Erlaubt die Kälte, die durch den Körper schauert. Also wir haben ja dieses Design im Nervensystem und wir haben ja auch die Methoden, die das einladen, dass das Bein wieder zuckt, dass der Fuß vibriert, dass die Seele bebt. Und das sollten wir ganz bewusst, systematisch zu einer Übung machen. Und ich sag, also gut, jetzt hier wegen der Kamera, ich bleib mal sitzen. Aber eigentlich, du stellst dich hin, breitbeinig, du machst die Augen zu. Du atmest durch den Mund und dann fängst du an, deine Handgelenke zu schütteln, bis sich deine Arme schütteln. Und dann fängst du an, deine Kniegelenke zu schütteln, bis sich deine Beine schütteln. Und dann nach und nach schüttelt sich dein ganzes Nervensystem, dann schüttelt sich deine Wirbelsäule und dann schütteln sich deine Glaubenssätze und deine Geheimnisse und deine Traumata. Das meine ich mit ein Menschentier tut so, als sei es ein Wildtier, das gerade Stress gehabt hat. Und das Lustige ist, es ist ein wildes Tier, das gerade Stress gehabt hat. Das können wir tun, wenn wir alle jeden Morgen aufstehen würden und bevor wir irgendetwas machen, irgendeinen Kaffee trinken, irgendwas machen, stehen wir 10 Minuten lang vor unserem Bett, breitbeinig, Augen zu, durch den Mund atmen, Lieblingsmusik an, Hände schütteln, Arme schütteln, Kniegelenke schütteln, Beine schütteln. Dann würden wir alle gemeinsam einen unglaublich viel lebendigeren, glücklicheren Vibe in uns tragen und um uns herum verbreiten. Ich vermute, es ist mindestens so effektiv, wie wenn man jetzt 3000 Leute in einer Feldstudie zusammensetzt, die jeden Morgen 10 Minuten meditieren. Auch da würden natürlich alle möglichen Gehirnwellen sonst wie in irgendwelche super tollen Studienergebnisse und so weiter reinfließen. Es wäre signifikant, dass Meditation dieses oder jenes bewirkt. Und das wäre bei 10 Minuten Schütteln mindestens genauso der Fall. Und man darf mir gerne widersprechen, aber dafür muss man mit 3000 Leuten eine Feldstudie machen. Weil ich echt glaube, dass das wäre es wert. Das würde es bringen.
Ich habe mal gehört, dass das auch zu viel sein kann, wenn man so twittert oder beziehungsweise, dass es auch wichtig ist, währenddessen die Gefühle auch zu fühlen, die dann aufkommen. Also dass es dann auch integriert werden kann, was da so kommt, in dem Zittern oder Schütteln.
Ja, ich glaube, Gefühle werden zu viel oder das, was hochkommt durch dieses Zittern oder Schütteln, wird zu viel, wenn wir den Kontakt zum Körper verlieren. Wenn wir im Körper bleiben beim Fühlen, dann wird es nicht so schnell zu viel, denn mal sozusagen meine Beine, die können echt viel von meiner Wut aushalten oder von meinem Schmerz oder von was auch immer da hochkommt. Was ich oft kenne, ist, ich fange mit Körperarbeit an und dann kommt ein Gefühl und dann dampfe ich so ab mit dem Gefühl. Sozusagen der Körper ist dann irgendwo und zittert vor sich hin, aber ich bin in meinem Drama und in meinem Schmerz. Und dann ist der Schmerz zu viel, weil ich den Körper verloren habe. Das heißt, in meiner Arbeit spielt der Körper die viel wichtigere Rolle und Gefühle tatsächlich eine nicht so wichtige. Denn ich würde nicht sagen, bist du in Kontakt mit deinem Gefühl? Ich würde sagen, bist du in Kontakt mit deinem Körper, während du was fühlst? Das ist das Wichtigste. Es ist wie, das Gefühl ist das Flusswasser, aber der Körper ist das Flussbett. Und der Fluss ohne Flussbett ist gar nichts. Das ist einfach nur eine Überschwemmung und Chaos. Deswegen finde ich es wichtig, nicht zu ermutigen, dass man einfach nur in seine Gefühle geht und die dann fühlt, weil ich nicht weiß, wohin dampft das Nervensystem ab, während es seine Gefühle fühlt. Das geht dann oft in irgendeine Richtung, die stundenlang weint und zu nichts führt, abgesehen von Erschöpfung. Und körperlich bleiben die Dinge, wie mit Mystik versus Depression, die Dinge bleiben körperlich in der Bewegung.
Also wer seinen Körper vollständig fühlen kann oder vollständig verkörpert ist, kann nicht dissoziieren.
Ja, für den ist es nicht zu viel, kollektives Trauma zu spüren. Aber wer ist schon vollständig verkörpert? Jesus und Buddha vielleicht. Trotzdem, für den Körper ist es nicht zu viel. Deine Innenwelt kann dir die gesamte Geschichte, alle Ladungen in diesem Außenkosmos halten. Denn deine Innenwelt kennt sie, deine Innenwelt ist das. Aber wir sind natürlich alle auf dem Weg dahin. Ja, trotzdem, wenn Dinge zu viel sind, dann sind sie dir zu viel. Und es gibt also etwas, wo du noch mehr lernen kannst, aufzumachen.
Ja, das ist.
Also Thema Retraumatisierung dann auch. Gibt es sowas wirklich?
Also ja, aus meiner Erfahrung schon. Ich habe viele Retraumatisierungen erlebt. Es gibt Retraumatisierung. Weißt du, Trauma passiert ja nicht, weil ich zu blöd bin. Oder Trauma passiert nicht, weil ich Lust habe auf eine Retraumatisierung. Retraumatisierung ist ja ein in meinen Instinkten einschießendes Moment, weil ich es nun mal nicht aushalten kann. Ich bin ja nicht feige oder schwächlich. Ich kann es halt wirklich nicht. Das ist ja real. Da irre ich mich ja nicht. Das heißt, Trauma und Nicht-Trauma ist keine Entscheidung. Wenn ich sage, wenn dir etwas zu viel ist, dann ist es dir zu viel. Dann sage ich damit nicht, streng dich nächstes Mal mehr an. Sich mehr anzustrengen ist ein Traumasymptom. Das heißt, ich kenne, dass mir Dinge wiederholt zu viel, zu viel, zu viel, zu viel sind. Viele, viele Schichten von Retraumatisierung. Nicht, weil ich das cool gefunden hätte, eine Retraumatisierung mir abzuholen, sondern weil ich es wirklich nicht containen konnte. Und trotzdem, ich konnte es nicht containen. Die Existenz konnte es containen. Ich konnte es nicht. Das heißt, es ist keine Aufforderung, sich besser anzustellen. Es ist im Gegenteil, weise voranzugehen, indem wir immer wieder ein- und ausatmen. Und was wir machen können, wenn wir naiv sind mit Traumaheilung, wir atmen nur ein. Trauma, 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 heilen, heilen, heilen. So funktioniert das nicht. Ausatmen, ausruhen. Noch ein bisschen Trauma, noch ein bisschen heilen. Ausatmen. Kein Trauma, keine Heilung. Das nennt man titrieren, das nennt man pendeln, das nennt man ein- und ausatmen, das nennt man leben. In dem Sinne, um Retraumatisierungen vorzubeugen, ist sehr wichtig, wir gehen mit Pausen und wir gehen in kleinen Schritten. Ich sage oft, wenn wir nicht langsam vorwärts gehen, kommen wir gar nicht voran. Also wenn wir schnell vorwärts gehen, dann treten wir auf der Stelle oder fallen zurück, weil wir preschen in die Richtung der Heilung, holen uns eine Retraumatisierung ab und dann hängen wir mit noch mehr, ich bin ein verbranntes Kind, in der Ecke und trauen uns da nicht wieder hin.
Also noch mehr eine Retraumatisierung heißt, dann kommt da noch was drauf oder wird das Alte aktiviert?
es kommt was drauf, weil das Alte aktiviert wird. Und häufig wird das Alte aktiviert, während ich es gerade heilen wollte. Also zum Beispiel, keine Ahnung, mein Vater hat mir nie zugehört und hat mir das Gefühl gegeben, ich sei wertlos. Also ist jetzt ausgedacht, ich habe einen ganz wundervollen Vater, aber diese Geschichte oder diese Botschaft tragen ja einfach sehr, sehr viele mit sich rum. Sie sind wertlos oder in dieser Welt gar nicht gewollt. Jetzt gehen sie zum Therapeuten und wollen das heilen. Dummerweise ist der Therapeut aber an einigen Stellen mit blinden Flecken, mit Projektion, mit ich bin falsch ausgebildet, mit was auch immer, irgendein Missverständnis oder irgendein realer Machtmissbrauch, aber das braucht es dafür gar nicht. Und schon wird das Alte aktiviert und das Neue draufgepackt. Und dann ist es doppelt so fest. Deshalb Retraumatisierung ist wirklich eine schwierige Sache, weil sie kommt oft in unser Leben, während wir gerade genug Mut gefasst hatten, dem Leben die Chance zu geben, uns eines Besseren zu belehren, das Universum ist doch freundlich. Und dann kommt das Leben an und sagt, du denkst, ich sei freundlich? Nein, ich habe es genauso gemeint, du bist wirklich wertlos. Und dann sitzt es sehr, sehr tief. Das ist wirklich, also ich kenne das von meinen eigenen Auseinandersetzungen mit Retraumatisierung, das ist blöd. Ich sitze jahrelang da und sage, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und das ist doof. Am Anfang war ich so, ich fasse das Trauma an, lass es uns heilen. Und dann nach einer Weile ist so, nee, immer wenn ich es versucht habe, ging es erst recht schief. Und das ist, was ich meinte zu Beginn. Wenn ich aber glaube, ich heile zum Beispiel ein sexuelles Trauma in einer Welt, in der alle anderen über erleuchteten, bedingungslos liebevollen Sex Bescheid wissen, dann werde ich mir eine Retraumatisierung abholen. Weil alle sind von struktureller sexueller Gewalt betroffen. Niemand weiß, wie man einfach bedingungslos einander liebt im Sex oder auch sonst wo. Darauf muss ich vorbereitet sein. Dann kann ich sexuelles Trauma heilen. Aber ich darf nicht projizieren, du bist ein sexueller Gott, denn du hast meine Kindheit nicht erlebt. Das darf ich nicht machen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Traumatisierte Menschen müssen wissen, sie werden die Traumaheilung schaffen in einer traumatisierten Welt. Mit traumatisierter Begleitung. Und wenn das klar ist, dann bleiben diese ganzen Idealisierungen im Außen weg und dann habe ich mehr das Gefühl, was braucht mein Nervensystem jetzt? Und das ist ein Empowerment. Das ist Selbstliebe.
Wie ist das bei der Sexualität? Besteht da nicht auch die Gefahr, dass völlig unbewusst dadurch Traumata wieder auftauchen? Und dass dadurch ja. Sexualität oft so ein Problem wird, auch in Beziehungen?
Ich glaube ja, weil Sexualität zum einen, es hat diese unglaubliche Kraft, um so tief heilsam zu berühren, aber Sexualität bewegt so viel Energie in uns, dass sie, wenn sie sich durch unseren ganzen Körper bewegt, sozusagen auch durch alle Schattenbereiche meines Nervensystems bewegt. Und an der Stelle ist sozusagen Sex nicht nur wunderschön, sondern auch brandgefährlich. Denn wenn es nicht wunderschön ist, dann ist es sehr, sehr schnell auch sehr nah am Abgrund. Nämlich in diesem, ich bin so offen, ich bin so lebendig, ich spüre so viel. Und jetzt kommt eine falsche Bemerkung. Jetzt kommt ein falscher Blick. Wir sind ja nicht nur körperlich nackt, wir sind ja seelisch nackt. Wir weinen gerade. Also sozusagen der Raum für Retraumatisierung ist sehr offen. Dadurch ist auch der Raum für sehr viel Heilung oder sehr viel, oh, die Welt ist wundervoll und sie fühlt sich wundervoll an. Dieser Raum ist auch sehr offen. Und ich glaube, das ist so, so wichtig in einer sexuell wachen Kultur und wacheren Kultur als unsere heutzutage zu wissen, wie viel Macht wir haben als Liebhaber und Liebhaberinnen übereinander oder als Partnerinnen und Partner in dem Sinne, in der Sexualität einen so geöffneten Raum zu teilen, dass die Haut aufgeht und die Außenwelt näher rankommt an meine Innenwelt. Kommt näher ran mit jeder Berührung, mit jedem Kuss, mit jedem Genuss. Kommt auch näher ran mit jedem blinden Fleck, mit jedem ungeschickten Satz, mit jeder eigenen Hilflosigkeit. Und ich glaube, was auch noch sehr, sehr wichtig ist in dem Punkt, kann das nicht sehr, sehr leicht passieren, in der Sexualität sich zu retraumatisieren? Ja, und ich glaube, wir alle kennen das auch. Ich glaube, graduell kennen wir alle das und sei es nur die Scham, sei es nur dieses, daraus habe ich ein Geheimnis gemacht. Wir haben so viele Geheimnisse und so viele Schamecken geerbt in Bezug auf Sexualität. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft irgendwann höre, ey, das hat mich echt traumatisiert, wie das damals lief und daran warst du beteiligt, dann ist ganz wichtig, dass ich nicht denke, wow, ich bin eine sexuelle Täterin und ich habe hier jemanden traumatisiert, sondern dass wir wissen, Trauma passiert auch, wenn es keinen Täter gibt. Trauma passiert, weil wir es nicht besser wussten. Trauma passiert, weil wir selber mit uns überfordert waren und dann haben wir auch noch unseren Partner im Stich gelassen. Das ist mir oft wichtig, zu sagen, weil wir bei Trauma oft sagen, ich bin dann traumatisiert, wenn mir jemand schaden wollte. Und ich bin dann sexuell traumatisiert, wenn mich jemand missbrauchen wollte. Klar ist das total traumatisch, wenn mich jemand missbrauchen wollte. Aber ganz viele sexuelle Traumata passieren nicht nur, weil dich jemand missbrauchen wollte oder missbraucht hat, sondern passieren auch, weil Leute einfach nicht lernen, auf sich selber zu achten, sich selber zu spüren und dadurch nicht andere achten und spüren können. Es ist wirklich wie die Selbstliebe schaltet die Liebe frei. Die Sensibilität für meine sexuelle Einzigartigkeit schaltet frei, deine sexuelle Einzigartigkeit zu feiern und wundervoll zu finden. Wenn ich aber gelernt habe, ich bin falsch und keine richtige Frau, dann kann ich im Leben nicht verirren, dass du ein richtiger Mann bist. Das wird nicht gehen, weil es sich freischaltet, indem ich meine Innenwelt wieder wach küsse. Und von dort aus küssen wir die sexuelle Außenwelt wach. Deswegen glaube ich, der Highway sozusagen in das sexuell kollektive Heilen dieser Kultur ist, dass wir nicht für den Partner es besser machen wollen und nicht für das Wir und nicht für die Paarbeziehung, sondern dass wir sehr rücksichtslos lernen, uns selber wieder sexuell wundervoll zu fühlen. Und ich glaube, dann würde das dieses Risikogebiet, dieses Minenfeld, Sex als Retraumatisierungsgefahr, das würde dann diese Ladung verlieren.
Könnte man vielleicht sagen, weil es da so viele Fallen gibt, dass dann auch sicherlich viele Menschen auch in Beziehungen irgendwann auch Angst vor Sex haben? Gibt es sowas auch?
Ich glaube, wir alle haben Angst vor Sex und die einen rennen dafür in den Sex rein und müssen, ich habe keine Angst vor Sex, und die anderen rennen vor Sex weg. Ich glaube zum Beispiel, Männer haben viel Angst vor Sex und lernen aber trotzdem oder genau deshalb ganz viel Sex haben zu wollen. So ein bisschen sich beweisen zu wollen, das ist gar nicht so bedrohlich. Ich glaube, Männer, also heterosexuelle Männer, das sind ja nicht alle heterosexuell, aber heterosexuelle Männer haben echt viel Angst vor Frauen, einfach weil Mütter echt dominant sind. Und das oft auch gar nicht wissen und haben dann aber später vielleicht so ein bisschen wie kontraphobisch ganz viel Sex mit Frauen, um sich zu beweisen, Frauen sind gar nicht so gefährlich. Und in der Tiefe machen sie den Männern doch Angst. Und Frauen lernen eher, ich habe auch Angst vor Sex, also lieber weg vom Sex. Das sind zwei unterschiedliche Strategien, aber ich glaube, am Ende des Tages haben alle Angst vor Sex, weil Sex uns sehr, sehr glücklich machen kann, uns sehr, sehr schnell heilen kann und uns sehr, sehr tief verletzen kann, im Sinne von wegtragen kann von der Heilung. Und durch dieses Risiko, wer spielt schon gerne den ganzen Tag mit dem Feuer? Wir wissen das in der Tiefe alle. Ich glaube, in Beziehungen, ich weiß nicht, ob in Beziehungen, in festen Paarbeziehungen, Sex so oft abstirbt oder an den Rand gedrängt wird, weil die beiden Partner Angst vor dem Sex haben. Ich glaube eher, es ist die Summe der Verletzungen, die nie wirklich heilen konnten. Es ist dieses, du siehst mich gar nicht wirklich. Ich glaube, es ist ein Zufall, dass du mit mir zu tun hast. Ich glaube, du bleibst nur mit mir zusammen, weil wir Kinder haben. Ich glaube, du bleibst nur mit mir zusammen, weil ich das Geld nach Hause bringe. Es gibt diese ganze Summe der unausgesprochenen anderen energetischen Austauschfelder. Und wenn das alles nicht angesprochen wird und wenn das alles nicht bewegt wird und wenn ich mich halt morgens nicht schüttel, sondern als erstes mit dem Hund Gassi gehen muss und es dann eh falsch mache und so weiter, dann stirbt Sex ab, weil Sex nur ein Ausdruck von vielen ist. Dafür haben wir Angst davor, energetisch uns die Wahrheit zu sagen. Und in dem Sinne glaube ich auch, wenn wir Angst vor Sex haben, dann haben wir Angst vor Lebendigkeit, weil Sex ist nur ein Begriff. Aber im Endeffekt spiegelt sich im Sex, wie wir mit dem Kosmos umgehen, mit der Tatsache, dass wir schöpfen können, dass wir Kinder kreieren können, Ideen kreieren können, Projekte kreieren können. Unsere Angst und Nicht-Angst vor Sex spiegelt, wie wir damit umgehen, dass wir selber durch Sex geboren wurden. Kommen wir damit klar, dass wir existieren? Und die meisten kommen damit nicht gut klar.
Kann es auch sein, dass es so viel Angst vor Sex gibt, weil die Menschen einfach nicht offen genug sein können?
Naja, wir können ja, wie gesagt, alle offen genug sein, wenn wir aufhören würden, auf die Außenwelt zu warten, dass sie uns erlaubt, mutiger zu sein oder offener zu sein. Also in dem Sinne, sie sind nicht offener, als sie gerade sind. Und ich finde sehr erklärbar oder sehr verständlich, warum wir aufgehört haben, offen zu sein. Wir kommen sehr offen auf die Welt. Und für das, wo wir uns und unsere Lebendigkeit mitteilen, laut brüllen, weinen, ekstatisch lachen, stundenlang im Kreis rennen, weil wir das lustig finden als Kinder, all das wird bekämpft. Wir werden geliebt für Anpassung und uns klein machen. Wir werden nicht geliebt dafür, groß zu sein. Und im Sex haben wir aber energetisch die Möglichkeit und eigentlich auch das Design, sehr groß zu werden, innerlich sehr voll, sehr reich zu werden, überzufließen, sehr viel Kraft zu haben, sehr viel Kraft zu schenken, sehr viel Liebe zu schenken, ganz körperlich, sehr begeistert zu sein. Das heißt, das geht in genau diese Richtung, sozusagen, ich will mit dir Liebe machen, ich muss dafür leuchten und groß sein und atmen und strampeln und feiern dürfen. Okay, und du sollst verstehen, dass ich dich liebe. Das letzte Mal, das war vor ein paar Jahrzehnten, da wurde ich dafür geliebt, dass ich ganz klein bin. Und das macht natürlich, dass ich mich verschließe. Durch das, dass ich mich für dieses Großsein, was ich eigentlich bin, verschließe, habe ich keine Lust auf Sex mehr. Dadurch sage ich, ich habe keine Lust auf Sex, aber daran liegt es nicht. Es liegt daran, wir sagen, ich muss mich entscheiden zwischen energetisch groß sein, wodurch ich wirklich von mir aus lieben könnte, und in meiner Liebe empfangen werden, dafür muss ich klein sein. Und am Ende des Tages glaube ich, wir Menschen leiden mehr darunter, wenn wir unsere Liebe nicht mehr geben können, als wenn wir uns selber persönlich nicht mehr geliebt fühlen. Das heißt, wir opfern mehr, um weiterhin lieben zu können oder in unserer Liebe empfangen zu werden, als wir dafür opfern, dass wir selber geliebt werden. Und ich glaube, daran liegt es, dass wir sagen, lieber mache ich mich klein und ich erreiche, dass meine Liebe dich berührt, als dass ich groß bleibe, damit meine Liebe zu dir authentisch bleibt, von mir aus gesehen. Und dadurch, glaube ich, stirbt Sex als ein Ausdruck von wildfrei, großgelassener Liebe der Innenwelt, die nach außen überfließt. Das stirbt dadurch ab. Aber es ist ein Symptom. Es geht nicht darum, Sex zu reparieren. Es geht darum, sozusagen, ich sage auch, ich will nicht, dass die Leute ein besseres Sexleben haben. Ich will, dass die Leute ein besseres Leben haben. Und an dem Thema Sex kann man deutlich machen, wo liegt denn der Hase im Pfeffer. Aber wenn bei gutem Sexleben nur gutes Sexleben rausspringt, dann würde ich sagen, das ist ein Scheiß-Sexleben. Weil es geht um gutes Leben. Wir haben ja viele Momente, da haben wir keinen Sex. Und da können wir trotzdem Sex haben im Sinne von sehr lebendig sein und sehr dankbar und ekstatisch und glücklich sein. Und ich finde, das sollte dabei rausspringen.
Also manchmal habe ich das Gefühl, dass es vielleicht nicht nur nicht genügend Traumatherapeuten gibt, sondern auch zu wenig Sexualtherapeuten gibt. Kann das sein?
Ja, und gleichzeitig, es gibt ja auch dann zu wenig Essenstherapeuten und Schlaftherapeuten und so weiter, natürlich. Und ich glaube aber, ich bin eine große Freundin dessen, dass man wirklich sagt, hast du Therapie gelernt? Darfst du dich Therapeut nennen? Ist das hier therapeutisch? Und gleichzeitig gibt es dann oft die Sache, sollte jemand mit Trauma arbeiten, ja oder nein? Wo ich denke, wenn du nicht mit Trauma zu tun haben möchtest, dann darfst du nicht mit Menschen zu tun haben. Denn wir haben nur traumatisierte Menschen. Jeder Traumatherapeut ist auch traumatisiert, jeder Sexualtherapeut ist auch traumatisiert und ist auch sexuell nicht völlig intakt und einfach ein Gott. Das heißt, ich bin gleichzeitig dafür, dass wir alle verkörpern, wir sind alle die Wunde und wir sind alle die Medizin. Und dann wären wir alle füreinander sexualtherapeutisch. Und es könnte ja sein, was weiß ich, habe ein sexuelles Problem, ich gehe zu einer Sexualtherapeutin und die hat die besten Zertifikate der Welt, gibt ihre gesamten Methoden weiter. Und ich sitze da und denke, nee, also so wirklich besser ist es nicht. Und dann, was weiß ich, laufe ich über eine Blumenwiese und habe einen Einfall und denke, das ist meine sexuelle Erleuchtung. Jetzt habe ich es verstanden. Es kann auch sein, ich rede mit irgendeinem Freund oder mit irgendeiner Freundin, die gerade betrunken ist und über meine sexuellen Probleme und sie sagt oder er sagt irgendeinen Satz und ich denke, das ist es. Das ist es. Mein Problem ist weg. Ich habe es verstanden. Das heißt, was am Ende des Tages heilsam oder therapeutisch auf uns wirkt, das würfelt schon noch das Leben. Und in dem Sinne glaube ich, die Lösung ist nicht, so viele Sexualtherapeuten auszubilden, dass es endlich mal reicht, weil so viele können wir gar nicht ausbilden. Also so viele können wir gar nicht ausbilden. In Bezug auf Traumatherapie ist es ja dasselbe. Sondern die Lösung ist, dass wir ernst nehmen. Wir alle sind verwundet, also sind wir alle die wandelnden Heilerinnen und Heiler. Und wir alle tragen in uns dieses Herz, was nur darauf wartet, mit dem eigenen Starkstrom wieder nach außen wirklich lieben zu dürfen. Und in der Weise, wir unterschätzen wirklich, wie heilsam wir füreinander sind. Einfach indem wir da sind und sagen, nee, ich habe kein Zertifikat in Sexualtherapie. Aber ich weiß, wie es ist, sich echt bescheuert und alleine zu fühlen. Und ich bin da. Und wir atmen jetzt zusammen in den Unterbauch und wir fluchen jetzt auf das Leben und wir stampfen jetzt mit den Füßen und plötzlich fühlt sich das Leben orgasmisch an. Und auf diese Weise, das ist nicht so ein Hexenwerk. Sich von Trauma und Wunde zu erholen, ob es spirituelles Trauma ist, Trauma ist oder sexuelles Trauma oder Schlaftrauma oder was auch immer, das ist kein Hexenwerk. Wir wissen das seit Millionen von Jahren, denn wir sind Nervensysteme, die in der Evolution dafür geschaffen wurden.
Also zum Thema Sexualität und Geschlechtsverkehr und so habe ich schon öfters gehört, dass das eigentlich eine Art nach Hause kommen ist, wenn es so vollständig erlebt werden kann. Würdest du das auch sagen?
Ja. Ich würde auch sagen, es ist eine Form, nach Hause zu kommen. Und ich möchte unterstreichen eine, weil ich glaube, es ist gefährlich, wenn wir sagen, wenn du vollständig Sex erlebst, Verschmelzung zwischen Mann und Frau, dann kommst du nach Hause. Und man denkt, ah, wie lustig, okay, ich stehe aber nicht auf Männer, ich stehe aber nicht auf Frauen. Oder auch, ich habe aber niemanden. Das erlebe ich halt oft in der therapeutischen Szene. Du musst dich bedingungslos angenommen fühlen, wo man sagt, das habe ich jetzt verstanden. Ich habe aber niemanden, der mich bedingungslos annimmt. Und dann fliegt man aus dem Rennen und fühlt sich wie ein hoffnungsloser Fall. Also, vollständig erlebter Sex ist eine wundervolle Form, nach Hause zu kommen. Eine wundervolle Form, Befreiung, Erleuchtung, tantrische Kundalini-Erweckung und alles Mögliche zu erleben. Und es ist nicht die einzige. Es ist nicht die einzige. Wenn es in deinem Leben so nicht aufgestellt ist, dass es diese Partnerin oder diesen Partner gibt, dann gibt es andere Wege für dasselbe. Du bist einzigartig in deiner Sexualität, in deinem Leben und auch in deinem Weg in diese Freiheit hinein. Aber ja, ich glaube, wir kreisen nicht deshalb so viel um Sex, weil wir alle so von dieser Kultur in Bezug auf Sex hypnotisiert wurden, sondern auch, weil Sex so wundervoll begabt ist und so tief in den Körper und in den Körper als das Göttliche hineinzuführen. Und das haben wir halt oft nicht. Wir haben halt oft Körperarbeit, die führt in den Körper, und wir haben dann spirituelle Arbeit, die führt ins Göttliche. Und Sex ist dieses, geh ganz tief in dein Becken, geh ganz tief in die Genitalien, geh ganz tief über dich hinaus in dieses Wir. Und dort von innen ist das Göttliche da. Ganz tief innen, ganz tief unten ist das ganz groß Kosmische. In dem Sinne, es ist sowohl sehr erotisch und sehr poetisch und sehr wahr, sozusagen sehr absolut, dass Sex uns auf einem Highway dahin tragen kann, der sich idealerweise auch noch gut anfühlt. Ich würde sagen, Trauma kann uns auch auf dem Highway dahin tragen, fühlt sich aber halt nicht so gut an.
Guter Schlusspunkt.
Ja. Du hast ja auch viele Angebote. Möchtest du darüber sprechen? Also du führst auch Seminare und online machst du auch einiges, habe ich gesehen. Möchtest du da noch was zu sagen?
Ich finde es so schön, dass wir über somatische Mystik geredet haben, weil ich merke, das ist ein Bereich, der mich sehr interessiert, darüber mehr zu sprechen. Und ich habe jetzt in so einer kleinen Forschungscommunity, dem Online-Salon, angefangen, dazu zu forschen und finde das ganz aufregend. Also wer da irgendwie mitdiskutieren, mitforschen möchte, das finde ich super spannend. Ansonsten glaube ich zurzeit eben genau auch wegen Lockdown ist es realistischer zu sagen, worüber ich online arbeite. Und ich arbeite online von Jahrestrainings und Online-Kursen bis hin aber auch zu einzelnen Live-Calls. Und ich glaube, was ich hier gerade einladen möchte, ist weniger, komm zu diesem Event von mir oder zu jenem, als mehr, schreib mir, was dich interessiert. Weil ich merke, online ist wie ein kollektives Nervensystem. Und wenn ich online höre, ach, das interessiert Menschen, kann ich sagen, ist eine total gute Frage, habe ich keine Ahnung. Und dann fange ich selber an zu forschen und das möchte ich viel mehr. Ich möchte nicht sagen, ich bringe was bei, sondern mehr, lasst uns vernetzen, um gemeinsam zu forschen. Und deshalb interessiert mich sehr viel mehr, mit Menschen in den Kontakt und in den Dialog und ins Zuhören zu gehen und von dort aus weiterzuentwickeln, wie ich arbeite, als dass ich sage, das habe ich zu geben und das sollte jetzt jemand kaufen. Das finde ich, das ist ein bisschen altmodisch.
Ja, gut. Und hast du noch ein Thema, was du gerne ansprechen möchtest, was dir jetzt am Herzen liegt?
Ich möchte noch eine Sache kurz erwähnen, aber das ist vielleicht dann für ein anderes Gespräch, weil es ist vielleicht auch ein längeres Gespräch, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir einen Punkt unterschätzen. Also wir versammeln uns jetzt zum Beispiel hier in diesem Wissen, dieses Leben kann noch glücklicher sein und noch lebendiger und noch freier. Und ich glaube, der Himmel ist immer nach oben offen. Wir haben immer Luft nach oben. Das ist immer noch ausbaufähig, unser menschliches Potenzial. Und ich glaube, dass wir in dieser gemeinsamen Sehnsucht noch lebendiger und glücklicher zu werden, einen Punkt oft unterschätzen. Und das ist die Herausforderung, mit viel Glück dauerhaft gut umzugehen. Tatsächlich, wenn meine Probleme weggehen und ich bin bedingungsloser glücklich, kann es oft sein, dass ich dann erst richtig Panik kriege. Es ist ein bisschen wie, ich habe viel mehr Probleme, wenn ich keine Probleme mehr habe, als wenn ich mich schön an meiner kleinen Existenz festhalten kann. Und das finde ich wichtig. Das heißt, ich erforsche viel somatische Mystik und Verkörperung, damit wir wieder tolerieren, sehr glücklich zu sein. Damit wir wieder tolerieren, sehr lebendig zu sein. Denn wenn wir das nicht tolerieren, kommen wir nie dort an, wo wir es genießen. Und wenn wir es nicht tolerieren und nicht genießen, dann machen wir es unbewusst kaputt. Und das finde ich tragisch. Da hatten wir einen Durchbruch und dann machen wir ihn kaputt, weil es uns stresst, dass wir gerade keine Probleme mehr haben. Das heißt, das möchte ich gerne noch ansprechen. Das sehe ich auch viel in der spirituellen Szene. Dieses Glückseligkeit, kannst du das aushalten?
Also das auch würdigen, wenn es da ist, nicht gleich was anderes.
Sondern ja, würdigen, aber auch würdigen, wenn wir Angst davor haben. So ein bisschen wie, aber wer bin ich, wenn ich nur noch glücklich bin? Aber woran orientiere ich mich, wenn ich mich nicht an meinen scheiß Problemen und Pflichten orientiere? Wenn ich mich nicht an den Käfigstäben orientiere, kann ich lernen, mich an der Freiheit zu orientieren. Und ich glaube, das ist wirklich eine Trainingssache. Und dafür braucht es auch für die spirituelle Integration von Erleuchtungserfahrungen, Satori, Glückseligkeit, Satsang und so weiter. Dafür braucht es wirklich traumatherapeutisches Wissen. Nicht unbedingt Traumatherapeuten, aber es braucht, dass wir das Wissen auf uns anwenden. Und das müssen wir langsam lernen. Wir müssen lernen, uns wieder an die Freiheit zu gewöhnen, ohne sie kaputt zu machen. Und wenn wir das nicht ernst nehmen als Herausforderung, dann machen wir es unbewusst kaputt. Ich glaube, das kennen wir alle. Glückselig, glückselig, glückselig. Ich rufe meinen Freund an. Es ist so scheiße. Boah, ich habe so einen Scheißwut auf ihn gehabt. Das ist, wie ich es mir kaputt mache. Ich ziehe mir einen Beziehungskrach rein, nur damit ich meine Glückseligkeit los bin. Und ich wünsche mir individuell, aber auch für diesen Planeten, dass wir Menschen aufhören, Glückseligkeit zu bekämpfen unbewusst. Denn wenn wir aufhören, sie unbewusst zu bekämpfen, dann können wir dieses Paradies wieder wachküssen und dann können wir da drin bleiben. Und wenn wir es weiter bekämpfen, dann finden wir die Lösungen, um die Welt zu retten, und dann machen wir es wieder kaputt, weil wir es doch besser aushalten im Elend. Und das fände ich tragisch.
Gut, dann vielen Dank für das Interview.
Dankeschön.
Wir hätten noch ganz viele Themen, aber das war's.